Die meisten unserer Gedanken kommen nicht zustande, weil Gott sie zur Ausführung nicht genehmigt hat, mit entsprechender, vollkommener Begründung. Wir haben das letzte Mal kurz auf die Hochspannung in Bezug auf die Golfkrise etliches beachten dürfen. Einige Sätze darf ich in Erinnerung rufen. Der große Mann im Irak hatte schon so weit gebracht, etwa ein Zehntel der alten, der damaligen Stadt Babel unter Nebukadnezar wieder aufgebaut zu haben. Die hängenden Gärten der Semiramis hat er begonnen, aber offenbar sind die Bauarbeiten jetzt zum Stillstand gekommen, wegen dieser Hochspannung dort. Er hat bereits auch ein sehr hohes Standbild erstellt von seiner Person in der Ebene Sinai und lässt durchblicken, er sei der letzte große Nebukadnezar. Also nichts Geringeres. Nun, Gott weiß das alles. Ein biblisches Wort. Die Nachkommen Abrahams über die ägyptische Magd Hagar sind Nachkommen des damaligen Sohnes Ismael, in der Hauptsache die Araberwelt. Und nun haben wir ein Wort, das über diesen Ismael und seine Nachkommen vorliegt im Alten Testament, nämlich Ismael ist ein Wildesel von Mensch, nicht gerade ein Kompliment. Was es jetzt aber folgt, ist heute wohl zum ersten Mal in globaler Weite Realität vor unser aller Augen und Ohren geworden. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Von USA bis Australien, von überall her, Kriegsschiffe, militärische Aufwände gewaltiger Art, alle gegen diesen einen. Es bleibt ihm die Position, er sieht sich gegen alle, außer einigen nächsten Freunden, ja, von allen Seiten, von allen bedrängt. Also ein Beispiel dafür, wie unsere alte Bibel heute das realistischste Auskunftsbuch ist von allen Büchern und Schriften und Pressenachrichten. Die Neue Zürcher Zeitung hat gleich am Anfang einen Leitartikel geschrieben. Dieser Mann ist Albtraum für alle. Also wieder einer, allen gegenüber, Albtraum. Das heißt, unheimliche Macht. liegt da vor. Aber bitte, wir haben keinen Grund, da auch von einem Albtraum befallen zu werden. Im Gegenteil. Der heutige Irak ist die Gegend, wo damals im Altertum die Meder, das Gebiet der Meder lag, und der Iran, das ist ja heute noch so, das Gebiet, wo die Perser wohnten. Also Persischer Golf haben wir ja, also, und das Zweite Weltkrieg, Weltreich nach dem Babylonischen, war ja das Weltreich der Meder und Perser. Heute, wir haben das Beispiel von diesem Wort, einer gegen alle, alle gegen einer, globale Erweiterung heute und so auch hier. Was damals in den Tagen Alexanders des Großen, bevor er dieses Weltreich der Meder und Perser überrannte, Meder und Perser, geografisch bekannt, die Lage, hat sich heute erweitert über den ganzen Osten unseres Erdenrundes, nämlich, was die Meder waren, sind heute Russland, und was die Perser waren, ist heute China. Das sind heute die großen Machtblöcke gewesen, schon, was Russland betrifft, genau wie in Daniel 8 geschrieben steht, dass das zweite Horn des Widders im Osten später groß wird. Das ist heute China. Das ist für den Westen gefährlicher als Russland heute. Ganz klar. Und was damals Alexander der Große war im Westen, neu aufkommen, den Osten überrannte und vollständig vernichtete und zur Weltherrschaft kam, ist heute USA. USA. Und tatsächlich sitzen die ja, kaum ist dort was geschehen, haben wir die USA, Militärstar und Präsident Bush, dem ich das gar nicht zugetraut habe. Der war für mich so ein braver, edler Bürger. Und siehe da, gewaltig in seiner augenblicklichen Schlagfertigkeit. Mitte Oktober hat er gleich am Anfang verkündet, seien Sie soweit, und was jetzt dann geschehen wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur eines, bei all dem geht es um Jerusalem, um Israel. Und da haben wir erst recht göttliche Orientierungen. Gott hat Jerusalem schon zum Laststein, nein, noch nicht zum Laststein, ja, für alle Völker ringsum zu einer Schale gemacht, wo sie es nicht lassen können und immer wieder sich daran verwunden. Und dann kommt gleich das Wort, aber auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung von Jerusalem. Aha. König Hussein von Jordanien, ein Freund des großen Hussein in Irak, sein Land grenzt an den Irak direkt. Also denkbar wäre es, dass da mal Aufstellung gegenüber Jerusalem, im Ostjordanland, also im Gebiet von König Hussein, Jordanien, denkbar wäre mit Ultimatum. Aber dann wissen wir, was die Schrift dann weiter berichtet. Dann greift Gott so ein, dass alle Welt weiß, dass der Gott Israels lebt und gewaltiges Gericht übt an den Gegnern Israels. Ich erinnere abschließend nur an Jesaja 41, wo genau die Situation von heute beschrieben wird, Israel von Gott zurückgerufen wird, von den fernsten Gegenden der Erde, von den Weiten, von Ost und West und Süd und Nord. Und dann immer wieder tröstet, fürchte dich nicht, ich helfe dir, ich stütze dich und so weiter. Und dann den gegenwärtigen Zustand Israels prächtig treffend beschreibt, nämlich, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Und jetzt kommt die Praxis, wie Gott diesem Wurm und diesem Häuflein Hilfe schafft. Und zwar in der Weise, wie USA es schon mehrmals angedeutet haben, dass die militärische Ausrüstung Israels noch gewaltiger, noch unheimlicher ist als die der USA. Auch der abreisende Feind Israels vor dem Einschiffen hat er gesagt, gegenüber der Kriegsmaschinerie Israels kommt keine Macht der Welt auf. So. Und jetzt, was sagt Gott im Anschluss, Wurm Jakob, Häuflein Israel? Ich habe dich zu einem scharfen, neuen, also modernen Dreschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und Hügel der Spreu gleich machen, dass der Wind sie entführt. Männer, die wieder dich hadern, wirst du suchen und nicht mehr finden. Und gar die, die gegen dich Krieg führen wollten, die sind alle nicht mehr da, vertilgt. Du aber wirst in deinem Gott frohlocken. So stehen die Dinge nach dem Worte Gottes in der gegenwärtigen Stunde. Nun, unser Thema. Vollendungsgedanken Gottes des Höchsten. Wir wissen ja, dass dieser Gott sich als der höchste Gott bezeichnet, weil er eines Tages geruht hat, himmlische Majestäten ihrerseits zu Göttern zu erheben, aber zu Göttern, die er geschaffen hat, himmlische Majestäten. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, aber als Werk meiner Hände, als Geschöpfe. Und diese Götter werden dann im Einzelnen auch als Gott angesprochen von Gott. Da ist er konsequent. Paulus bestätigt das und Jesus bestätigt das. Die entsprechenden Bibelstellen. Er stellt sich vor, ich bin der Gott der Götter. Niemand wird wagen zu übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder. Wenn wir von Göttern lesen in der Schrift, sehen wir nur Götzenbilder. Nein. Ich bin der Gott der Götter, Gott der Höchste. Ob der spricht oder ob ein anderer Gott spricht, darüber gibt die Bibel, unser Gottes Wort, auch Auskunft. Und nun haben wir die Tatsache vor uns. Jesus in Niedrigkeit, erniedrigter Sohn Gottes des Höchsten, von ihm gezeugt und aus ihm geboren. Er ist der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Alle anderen Götter und Söhne des Höchsten, die nur so genannt werden, aber diesen Titel praktizieren können in ihrem Machtbereich, treten sie an als Gott oder als Sohn des Höchsten. Haben wir nun Jesus, den erniedrigten, vom Weibe geborenen Sohn Gottes, der kam in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde nach außen wie wir, innerlich aber der dreimal Heilige Gottes, sagt seinen Jüngern, geht nicht auf einen Weg der Nationen, der Nicht-Israeliten, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er selber bezeugt, anlässlich jenes Geschehen des kanaanitischen Weibes, was da schreit, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Unter Gesetz getan. Da konnte er nicht seinem Herzen freien Lauf lassen, den Gedanken seines himmlischen Vaters freien Lauf lassen. Da musste er nach der Härte und Unbarmherzigkeit des Gesetzes und der Gesetzesvorschriften, hat er sich drunter gestellt, wohl freiwillig, aber da ist er treu geblieben und nur in den Grenzen Israels geblieben. Also die unheimlichen Worte aus dem Munde Jesu und gelegentlich sein Benehmen, das uns befremden könnte, ist hier klar begründet, demgegenüber vorerst und die 12 Apostel, die er ausgewählt hat, nach einem Nachtgebet mit seinem Vater, hat er die 12 gewusst, welche, hat er die ausgewählt. Und die waren mit ihm unter Gesetz und er der Erste, der sich treu so unter das Gesetz gestellt hat, dass Gott durch den erniedrigten Jesus Christus das Gesetz bestätigt hat und er so erfüllt hat, vollkommen, dass auch der Satan, der das Gesetz genau kennt, ihn so genau durchsuchte und gar nichts fand, wo er ihn irgendwie hätte anklagen oder packen können. Dann wissen wir jetzt andererseits, dass Gott, nachdem er durch Jesus in Niedrigkeit diese 12 Jünger Jesu zu Aposteln sie erziehend, ja, auch unter Gesetz waren, Jesus durch Tod, Kreuzigung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, Verherrlichung beim Vater über allen Himmel in der Unendlichkeit Gottes, des Höchsten, dass ein Benjaminite namens Saul, Bürger von Tarsus, nun Eiferer für das Gesetz und die väterlichen Überlieferungen war und bei der Steinigung des Stephanus einwilligte und die Kleider hütete, deren die den Stephanus gesteinigt haben, zieht nach Damaskus, um dort noch Juden gefangen zu nehmen und so weiter. Und dort begegnet ihm nun Christus als erhöhter, verherrlichter Sohn Gottes, der nicht mehr und weder unter Gesetz noch irgendeine Ordnung in dieser Schöpfung der gegenwärtigen Welt gebunden war, sondern als verklärter, verherrlichter Sohn Gottes, der als Mensch die Erlösung einer ganzen Schöpfung vollbracht hat, begegnet dieser verherrlichte Christus diesem Erzfeind, der seine Gemeinde, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, den Wolf zerrissen hat, gefangen geführt, geschlagen und so weiter, begegnet er ihm von der Herrlichkeit. Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus Christus. Und so weiter. Er wird blind, fällt zu Boden, wird aufgerichtet und wird nach Damaskus geführt und dort bei einem auserwählten christusgläubigen Juden wird dieser reißende Wolf, werden die Augen geöffnet, auch buchstäblich wieder, und eingesetzt zu einem Dienst für alle Menschen, alle Nationen. Also nicht mehr jetzt nur für Israel unter Gesetz, sondern genau das Gegenteil, in die herrliche Freiheit, in die Gott seinen Sohn hinein versetzt hat, wird nun dieser eine herausgerufen und zum auserwählten Rüstzeug Gottes und Christi bestimmt für die Nationen. Und diesem ehemaligen, ja, so sagt die Schrift im Alten Testament, Benjamin ist ein reißender Wolf. Zuerst zerreißt er, was inzwischen die Zähne kommt, und im zweiten Teil seines Lebens am Abend teilt er Beute aus. Große Gottesbeute. Und ausgerechnet diesem auserwählten Rüstzeug der Gnade Gottes sind nun diese Gedanken des Herzens Gottes, des Allerhöchsten anvertraut, die so gewaltig überragend sind, dass der greise Apostel Petrus es uns schriftlich hinterlassen hat, wie auch unser geliebter Bruder Paulus schreibt, wobei allerdings in seinen Briefen etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Ja. Warum sind sie schwer zu verstehen? Weil sie genau das Gegenteil vom unbarmherzigen Gesetz vom Sinai verkündigen. Eine Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen sagen, auch für uns Fromme, zu wunderbar, zu unglaublich. Wir greifen sofort zwei Aussagen, schriftlich wieder uns überliefert, im Kolosserbrief heraus, Kolosser 1, in den Versen 24 und 26. Kolosser 1, 24 und 26. Wir hören Worte Gottes, liebe Geschwister, die wir meinen, die kennen wir schon lang. Und Paulus antwortet hier oder erlaubt sich, zu solcher Meinung zu sagen, wer da meint, er kenne etwas, hat noch nicht erkannt, wie man etwas erkennen soll. Also wenn er da schreibt, in Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, meinem irdischen Leibe, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich, was? Nicht wir Apostel, sondern ich, Paulus, geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch Nationen gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Zum vollen Abschluss zu bringen. So zum Abschluss zu bringen, wie es im Verborgensten der Tiefen des Herzens Gottes aussieht. Ist es ihm gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Also nicht etwa, wie Bruder Heller zu sagen pflegte, nicht im Buch der Offenbarung, da sind nicht die letzten Gedanken Gottes festgelegt, sondern das Buch der Offenbarung ist nur das hinterste Buch in unserer Bibel. Die letzten Offenbarungen, was die Gedanken des Herzens Gottes des Höchsten betrifft, sind nur dem Apostel Paulus anvertraut. Und wunderbarerweise ihm geschenkt worden in all seinen Nöten und Verfolgungen in einer Weise schriftlich festzuhalten, dass diese Worte erst das gesamte Wort Gottes zum vollendeten Abschluss bringen. Es sind diese zwei Aussagen, erstens, er ergänzt in dem, was er leiden muss an seinem Fleischesleib, die Drangsale, die Trübsale, die Jesus Christus selbst noch nicht getragen hat. Hat er die Ehre, das, was noch da fehlt, zu ergänzen? Hab ich gedacht und etliche hier auch. Ja, langsam, Paulus, halt. Wie kannst du wagen, so etwas zu sagen? Jesus hat doch am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. So. Und du kommst, es fehlen da noch Leiden. Aha. Vorerst eine Hilfe für uns. Dass Josef eines der wunderbarsten Modelle ist für Jesus Christus. Der wurde für 20 Silberlingen von seinem Bruder Judas verkauft, der Josef. Natürlich haben dann die Händler in Ägypten 50% draufgeschlagen, dann haben wir die 30 Silberlinge. Josef von seinen Brüdern verkauft und gehasst, weg. Gefängnis tief, so wie Christus ins Totenreich kam und so weiter. Und dann der herrlich erhöhte Mann, Retter der ganzen Welt, des Hauses Israel, von ganz Ägypten und der ganzen bekannten Welt damals. Denn Gott hat die Hungersnöte nicht nur in Ägypten und Israel, sondern die ganze Welt litt unter. Sie kamen von allen Herren Ländern zu Josef nach Ägypten. Josef, wunderbares Modell für Jesus Christus. Und dieser Saul von Tarsus, wie hieß denn die Mutter von Josef? Die Rahel. Und die bekam, das war die Frau, die Jakob in Liebe auserwählt hat. Und der schlaue Schwiegervater hat es anders manipuliert. Ja. Und zuerst bekam Jakob dann Söhne von der Magd der Rahel. Die Rahel bekommt keine. Und dann bekommt er noch eine zweite Frau. Und der bekommt der Söhne und von deren Magd auch noch. Jetzt hat Jakob 10 Söhne, aber noch keinen einzigen von der Frau, die er in Liebe gewählt hat, von der Rahel. Der 11., der nun geboren wird, ist Josef von der Rahel. Und der 12., der geboren wird, heißt Benjamin. Und aus diesem Stamme Benjamin ist nun dieser Saul von Tarsus. Und so sind Jesus Christus, er ist allein von Gott gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters geboren worden, und auch dieser Saul von Tarsus, vom höchsten, erhöhten, verherrlichten Sohn Gottes, auch gleich gezeugt und aus Gott geboren, aus dem gleichen Mutterschoß Gottes wie Jesus Christus. Also so sind die beiden, Jesus Christus und Paulus, nachher aus Saulus Paulus geworden, die beiden, die in den Vordarstellungen des Gesetzes in verschiedenster Weise bezeugt werden. Zum Beispiel sind als Opfertiere 2 Ziegen zu nehmen. Eine Ziege muss geschlachtet werden, das ist Christus. Und die andere Ziege muss in die Wüste hinausgejagt werden. Wer ist das, die zweite Ziege? Als Paulus. Er war 14 Jahre lang, nachdem er zum Glauben gekommen war in Damaskus, nicht in Jerusalem, sondern in Syrien und in Arabien, bei den Wildeseln. Er wurde in die Wüste gejagt. So. Und siehe da, wo er endlich kommen will, oder nach Jerusalem kommt, in der Meinung, so jetzt bringen die mich nicht gleich um, wenn sie mich erkennen als den, den ich war, hören wir Folgendes in Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22. Da erzählt er gerade an einem Ort seine Bekehrung in Damaskus, wie das gegangen ist. Wir lesen jetzt nur von dem Augenblick, wo er nun in Jerusalem erscheint, um mit den Brüdern zu sprechen, sich zu entschuldigen und Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Da lesen wir in Apostelgeschichte 22, Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem gekommen war, zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet
und ihn sah, also Jesus, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Aha. Warum ein solches Wort Jesu? Weil die Offenbarung, die Gott durch Jesus Christus direkt diesem Saul von Tarsus, dem bekehrten Paulus, geschenkt hat, sind so ganz anderer Art, als die 12 unter Gesetz belehrt worden sind und in ihren Briefen schreiben. So ganz anderer Art. Genau nach dem Herzen Gottes des Allerhöchsten, nach seinen Gedanken. Geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie, die 12, und wer da etwas beurteilen könnte, werden dein Zeugnis, das ich dir gegeben habe, über mich nicht annehmen. Bitte, nicht annehmen. Jetzt bittet er, redet er mit dem Herrn und sagt, aber ich möchte doch mit denen jetzt mich entschuldigen oder weiß was alles. Und Jesus fährt weiter. Und Jesus sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen, also den Nicht-Israeliten, senden. Ist das klar? Ist das eine saubere Trennschärfe? Da sage ich, beim Radio sind wir froh, wenn wir eine saubere Trennschärfe haben. Und hier, glaube ich, schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes. Ist hier ganz klar. Ist hier ganz klar. Ja. Wir beginnen zu begreifen, Josef in Ägypten. Was hat er von seinen 10 Brüdern zu ihrem Schrecken das zweite oder dritte Mal, als sie kamen, verlangt? Noch einmal hier in Ägypten Speise zu kaufen, kommt für euch nur noch in Frage, wenn ihr den Jüngsten, den Benjamin, mit euch bringt. Ja? Liegt dem Josef etwas an seinem Bruder Benjamin demnach? Liegt dem Herrn Jesus dieser Benjaminite namens Saul von Tarsus auch ziemlich daran, was die übrigen Brüder mit dem machen? Aha. Und dann kommt der Benjamin, und dann bei der Abreise ist der Becher des hohen Herrn in Ägypten, des Josef, im Sack des Benjamin gefunden. Oh weh, oh weh, oh weh. Wissen alle, oh, oh, oh. Und jetzt kann nur noch einer dem hohen Mann zu Herzen reden, ausgerechnet der, der den Brüdern gesagt hat: Was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den Josef da verhungern lassen oder umbringen? Wir verkaufen ihn lieber an die Händler, dann haben wir noch einen Gewinn. Und diesen Juda damals, Bruder von Josef und Benjamin, dieser Juda, wurde von Gott in der Zwischenzeit so geschüttelt und gerüttelt. Keiner der anderen brachte noch ein Wort hervor,
nach diesem Becher im Sack des Benjamin, aber der Judah, der konnte jetzt so ergreifend reden, dass Josef nicht mehr anders konnte als dann rufen: Ägypter raus! Und sich ihnen zu erkennen geben. Auf die Worte des Judas. So ergreifend. Wenn mir beim Lesen des Textes die Tränen kommen, schäme ich mich gar nicht. Ergreifend wunderbar. Judah, ich bin Bürge geworden bei meinem greisen Vater. Und wenn ich den Jüngsten nicht nach Hause bringe, bringe ich das graue Haar unseres Vaters mit Trauer in den Scheol. Begreifen wir denn, Josef? Das reicht dann. Aber, ja, was heißt denn das, liebe Geschwister? Ist das einfach so eine Sache, dass Josef gab seinen heiligen Kelch, der hat ja einen Mundschenk auch gehabt, nicht, aus dem er die wunderbarsten Weine trank, nicht, den in den Sack des Benjamin gelegt hat, kann dieser ehemalige Saul von Tarsus schreiben, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Merken wir etwas? Aha. Aha. Jener Kelch, ja, da sagt der ägyptische Nachreiter, der Kelch unseres hohen Herrn, ne, von ganz Ägyptenland, der Kelch, aus dem er zu prophezeien pflegt, der fehlt ihm. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, der ist in den Sack des Apostels Paulus gelegt. Das ganze Geheimnis von Golgatha ist dem Apostel Paulus geoffenbart worden. So schlagen wir auf Erst Korinther 12, Vers 31. Wir wissen ja, was 1. Korinther 13 dann kommt. Paulus spricht in 1. Korinther 12 von den wunderbaren Geistesgaben und Wundergaben, Gnadengaben. Und schließt den letzten Satz im zweiten Teil des letzten Satzes, 1. Korinther 12, ab mit den Worten: Und einen Weg zeige ich euch, der erst mit den überragenden Gedanken Gottes übereinstimmt. Und wenn ich allen Glauben habe, nicht hätte, da spricht der Geist Christi, und wenn ich alle Geheimnisse weiß, allen Glauben, dass ich Berge versetze und so weiter und so weiter, und hätte, und es wäre nicht von der Liebe Gottes angetrieben, die Kraft bekommen, dann wäre ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle und weiter nichts. Und wenn ich mich opferte und dahingebe und so weiter, alles, alles, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, so wäre es alles nichts nütze. So. Und dann wird die Liebe beschrieben. Es wird ja genannt das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Stimmt das bei uns auch schon, liebe Geschwister? Wenn uns was Böses angetan worden ist, ist dann überhaupt nicht geschehen nach unseren Gefühlen, unserer Bereitschaft. Das wäre normal.
Die Liebe lässt sich nicht erbittern. In keinem Fall. Und von dieser Liebe, die Böses nicht zurechnet, allgemein ausgesprochen, lesen wir in 2. Korinther 5 noch: Gott war in Christus. Apostel Paulus, weil er auf Golgatha mit dem ganzen Sündenproblem und Sündenwuchs der ganzen Schöpfung definitiv abgerechnet hat. Gott hat seinen Sohn zur Sünde der ganzen Welt gemacht. Und deshalb mussten alle Flüche des Gesetzes den treffen und verdammen. Deshalb musste der als Fluchholz gehängt werden. So. Und unser Gott kann gar nicht Böses zurechnen. Da kam er sich selber als Übertreter. Wenn er die ganze Welt der ganzen, die ganze Sünde der ganzen Welt auf seinen Sohn gelegt hat, ihn damit identifiziert hat und dort abgerechnet hat nach den Forderungen des Gesetzes, muss ans Holz gehängt werden. Und verflucht ist jeder Mann, der am Holze schon hängt. So, definitiv aus. Das war 1. Korinther 12, Übergang. Einen Weg, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Weil diese Zeugnisse die Gedanken des Herzens Gottes des Höchsten bezeugen. Erste Korinther 15, das sogenannte Auferstehungskapitel. Da ist die Rede von Auferweckung, Auferstehung und Lebendigmachung. Auf Erweckung in Bezug auf die Seele, auf Auferstehung des Leibes, Lebendigmachung des Geistes. Und in diesem ersten Auferstehungskapitel lesen wir wieder einige Verse. Ersten Korinther 15. Nun aber ist Christus aus Toten aufgeweckt worden. Wir übersetzen auf erweckt. Lassen wir es mal so. Der Erstling der Entschlafenen. Ja, wenn man schlaft, wird man geweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen, das ist betont, die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Welche Nachkommen Adams hat Gott vorher gefragt, darf ich dich jetzt auch der Vergänglichkeit und der Sünde unterwerfen und dem Tod übergeben? Wen hat er gefragt? Dich auch nicht, gell? Ja. Muss er dann, wenn er alle lebendig machen will, alle, die in Adam gestorben, die er hat sterben lassen, muss er dann einen fragen, darf ich dich dann auch eines Tages lebendig machen? Bitte.
Wenn ich so spreche, spreche ich als einer, der sich Gnade erbeten hat, das Wort Gottes so lesen zu dürfen und zu können, wie man vor Gott erst gelesen hat, was da geschrieben steht. Ohne Wenn und Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber. Nein, nein. Sind in Adam alle gestorben? Wird Gott trotz aller Sünde und allen Gerichten, die furchtbar genug sind, eines Tages alle Geschöpfe lebendig gemacht haben? Jawohl! Vielleicht sind etliche hier, die so fromm sind, dass sie froh sind, dass Petrus schreibt, wobei etliches, was Paulus schreibt, schwer zu verstehen ist. Wenn sie so fromm sind. Ja, wozu habe ich mich dann bekehrt? Du Heuchler. Du hochmütiger Gesell. Du hast dich selber bekehrt. Da wirst du noch etwas erleben können vom Herrn selber. Sehr deutlich gesagt zu sein. Da wir es mit einem Gott zu tun hat, der sowohl das Wollen und das Vollbringen bewirkt, ohne jemand im Geringsten zu vergewaltigen. Wenn ein Geschöpf nicht will, sagt Gott siebenmal, willst immer noch nicht? Nein! Dein Wille geschehe. Und dann zerbricht er an seinem eigenen Willen. Und wenn er dann einen zerbrochenen Geist und ein zerschlagenes Herz hat, ist unser Gott wieder da. Er, der im Himmel wohnt und thront, wohnt auch gern bei dem, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist. Das sind die zwei von dem Gott, dem Höchsten, bevorzugten Wohnstätten. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Zuerst der Christus, das sind Haupt, unser Haupt und wir seine Glieder, Erste. Dann die, die sein sind, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, für Israel und die Nationen. Und dann das Ende, und das wollen wir jetzt lesen, also macht Paulus kurzen Prozess. Ja, er schreibt, mir ist es gegeben, diese wunderbarsten Geheimnisse Gottes, des Christus, Gottes, des Geistes, des Evangeliums. Mir ist es gegeben, alle diese Geheimnisse nur mit ganz kurzen Worten zu bezeugen. So, so auch hier. Nicht? Der erste Christus, dann die, dann das Ende. So. Paulus, ich hätte gern Details. Und sagt er, bitte, mein Lieber, freut mich, du findest alle Einzelheiten, mehr als du dir wünschen könntest, findest du in den übrigen Schriften. Fange noch einmal an, vom 1. Mose 1 zu lesen. Lass dir dann Weisheit und Einsicht schenken beim Lesen. Und du wirst staunen, wie du Antworten bekommst, dass du vor lauter Antwort die Antwort nicht mehr merkst. So ist es. Wenn er jetzt weiterfahren darf, dann das Ende. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht.
Das heißt, Gott will, wenn Christus bringt es fertig, dass eines Tages die ganze verlorene Schöpfung nicht nur wiederhergestellt ist, sondern in eine Herrlichkeit überführt werden konnte. Und jetzt darf er eine verherrlichte, ehemals verlorene Schöpfung dem Vater übergeben. Und was hat der Vater vorher gemacht? Ich will nicht mehr herrschen. Ich will nicht mehr auf einem Throne sitzen. Wenn er jede Herrschaft, er hat genug vom Herrschen. Er will nur noch Vater von allen sein. Wie wir gerade nachher lesen, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn er alle Herrschaft, Gewalt und Macht weggetan haben wird und alle seine Feinde zu seinen Füßen gelegt sind, dann haben wir das aus, den Ausspruch, Achtung, Paulus, der letzte Feind, der weggetan werden wird, ist der Tod. Im gleichen Kapitel lesen wir dann Vers 55 oder Mitte Vers 54 noch. Dann wird erfüllt sein, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo sind, ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Dazu beachten wir Offenbarung 20, Vers 14. Wir merken, wir lassen uns nur von der Schrift Antworten geben. Offenbarung 20, Vers 14 lesen wir. Und der Tod und der Hades, Totenreich, wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Aha. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist der erste Tod. Also der erste Tod ist selber in den zweiten Tod geworfen worden, der existiert nicht mehr. Das Totenreich und der erste Tod ist schon verbrannt. Nicht mehr. Also welcher Tod nur kann noch weggetan werden? Der letzte, als letzter Fall. Der erste ist schon erledigt, dann bleibt nur noch der zweite und das ist der Feuersee. Der wird auch weggetan. Die ganze Gesellschaft sollte ja rufen, Halleluja. Wir merken langsam, gibt uns unser Gottes Wort durch diesen Sonderboten Saul von Tarsus, Paulus, Einblick in die Herzensgedanken Gottes. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Hölle, deine Macht? Nicht mehr da. Genügt uns noch nicht. Wir schlagen noch auf Offenbarung 21, Vers 4. Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Welche Tränen nicht? Alle. Jede. Und
der Tod wird nicht mehr sein. Stimmt's? Wem es noch nicht genügt, dem schlagen wir das Hohelied Alten Testamentes noch auf. Hohelied 8, letztes Kapitel. Und da dürfen wir lesen. Entschuldigung. Hohelied 8, Vers 6. Da spricht sie zu ihm: Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, spricht sie zum Herrn, zum großen Salomo. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme, ja. Wie wird hier die Liebe Gottes beschrieben? Ist die Liebe Gottes so lau oder ein bisschen warm? Feuergluten! Und die Feuergluten des Feuersees sind die Gluten der Liebe Gottes, die alles unbarmherzig verbrennt, was nicht Liebe ist. Dann bleibt nur noch die Liebe. Was für Dinge bleiben denn überhaupt nach Paulus? Glaube, Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Und von den drei Werten ist welche die größte? Die Liebe. Und die Liebe glaubt ihr alles. Glaubt alles und hofft alles. Aber die größte von den dreien ist die Liebe. Und diese Liebe Gottes hat eine Feuerglut. Der gegenüber wir frommen Eisheilige sind. Eisheilige, das ging noch. Also wir sind die Schrecklichsten, die auf dem Erdboden herumlaufen. Eine Flamme, ja, Abkürzung von Jehova. Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Jetzt kennen wir, wo das unauslöschliche Feuer herkommt. Das ist die Liebe Gottes. Genügt mal soweit. Ja. Was wir alles in 1. Korinther 15 noch haben, das Wunderbare der Entrückung, das Geschehen dort. Dann haben wir 2. Korinther 12. Paulus, ihr lieben Korinther, kommt mir gar nicht in Frage, mich zu rühmen, in keiner Weise. Aber ich darf etwas erzählen von einem Menschen, den ich gut kenne. Da meint er sich selber. Der wurde entrückt in den dritten Himmel. In einen Zustand unsagbar wunderbar. Erstens. Ob der Leib dabei war, kann ich gar nicht feststellen, weiß ich gar nicht. Geist und Seele sicher? Gott weiß es. Erstens, in den dritten Himmel entrückt, das ist Maximum, das ist der Himmel selbst, nach Hebräer 9. Der Himmel selbst, die wirkliche Unendlichkeit Gottes, nicht von dieser Schöpfung. Zweitens, kenne ich einen Menschen, der wurde bis ins Originalparadies entrückt, das ist ein zweiter Fall. Ich komme jetzt auf Offenbarungen zu sprechen, die der Mensch gar nicht aussprechen kann, gar nicht in der Lage ist, die Dinge auszusprechen. Was ich da oben im Paradies, einmal im Paradies Gottes, dem Originalparadies, denn wir lesen ja, das Gärtchen, das Gott bereitet hat, wo er den ersten Menschen Adam dann hineingesetzt hat, wurde bewässert von einem Strom, der von Eden, vom Originalgarten Gottes ausging und von diesem Garten Gottes, von Adam, teilte er sich nach vier Richtungen. Ja, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ist hier illustriert. Also, Paulus wieder. So überragend von Gott auserwählt. Als Vergleich, wie hoch wurde denn Johannes, als er dann befähigt wurde, die Gerichte zu sehen und zu beschreiben, wie sie im Buch der Offenbarung Jesu Christi vorliegen. Da wurde er erhoben in die Zustände des Tages des Herrn, also bitte ja nicht Sonntag, sondern den furchtbaren Tag des Gerichtes, des Zornes Gottes, wo er dann die Gerichte gesehen hat, die ihm geoffenbart worden sind. Und was wird ihm jetzt im Gegensatz zu Paulus gesagt? Johannes, was du siehst und hörst, und dann gesehen und gehört hast, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Ist das das Gleiche, was Paulus erlebt hat? Ihr versteht mich, wenn ich sicher bin im Vergleich. Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt, wahrscheinlich ohne Leib. Moment dieser Entrückung ist naheliegend, als er einmal so gesteinigt wurde, als er als tot aus der Stadt hinausgeschleift wurde und als tot liegen gelassen wurde. Dass Gott da seinen Geist und seine Seele, das Wunderbare, er hat erleben lassen, einmal in den dritten Himmel, und dann noch in ein Paradies, Originalparadies Gottes, wo wirklich Gott wohnt, Dinge sah und hörte, die der Mensch gar nicht sagen kann, gar nicht beschreiben kann, es dem Menschen auch nicht zusteht, diese Dinge überhaupt in den Mund zu nehmen. Ist das etwas anderes, als was Johannes für einen Auftrag hatte, ne? Genau das Gegenteil. Schreibe in dem Buch, und das kann man doch senden, an die sieben Versammlungen, die in Asien sind. Und das damalige Asien war nur eine kleine Provinz in der heutigen Türkei, ganz im Westen, im Südwesten. Da waren die sieben Gemeinden, Ephesus bis und mit Laodicea, schön aufgeteilt. Und gerade, also wenn hier Griechenland ist und dann die vielen Inseln da in dem
großen Meer Wasser, ist dann das Kleinasien, Ephesus und bis mit Laodicea. Die sind hier und die Türkei wäre also sehr groß hier dann aufzuzeichnen. Und genau Mittelachse von diesen sieben Gemeinden war die Insel Patmos, wo Johannes verwandt war. Der hat also, wenn er Nordosten, ostwärts geblickt hat, hat er die sieben Gemeinden gerade vor sich gesehen. Und warum bleiben wir im Moment stehen? Weil Paulus dem Timotheus in seinem letzten Brief schreibt: Du weißt, dass alle, die in Asien sind, in Ephesus und bis und mit Laodicea, sich alle von mir, Paulus, abgewandt haben. Ja, und haben sich wieder nach Jerusalem gerichtet. Die wollten von dieser Sonderbotschaft des Apostels Paulus, von der Herrlichkeit des Evangeliums, des glückseligen Gottes, wie wir lesen dürfen, nichts mehr wissen. Die wollten lieber glauben an den Herrn Jesus und eiferer sein für das Gesetz, Werke tun können, damit sie auch etwas leisten können. Denn wenn Paulus schreibt, der Glaube, der uns geschenkt ist, ist erst dann der Glaube, der Glaube Jesu Christi, der uns geschenkt ist, wo das Gesetz vollständig schweigen muss, samt den zehn Geboten. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und Werke, die sind erst von Grundlegung der Welt an geworden. Nach der Offenbarung des Paulus sind wir auserwählt worden vor Grundlegung der Welt, bevor Gott selber irgendein Werk getan hat durch Jesus Christus, sind wir auserwählt worden. Und er mahnt uns, der gewaltige Brief an die Hebräer, ohne Zweifel von Paulus geschrieben, schreibt: Es ist noch eine Ruhe Gottes vorhanden, dem Volke Gottes, auch wenn sie ablehnen. Immer wieder nach gewissen Gerichtszeiten kommt Gott. Aber heute, wenn ihr meine Stimme der Gnade hört, verstocket eure Herzen doch nicht mehr. So fährt Gott weiter, bis alle gekommen sind. Aber er fährt weiter. So befleißiget euch nun, Leser meines Hebräerbriefes, so in die Ruhe Gottes einzugehen, sollen wir uns befleißigen. Aha. Was? In die Ruhe einzugehen, Fleiß anwenden. Ja, das ist für uns Fromme eine große Kunst. Gar kein Werk mehr präsentieren zu wollen, sondern allein durch die Gnade Gottes aufgrund von Golgatha direkt in die Ruhe Gottes einzugehen, indem ich zur Ruhe komme von allen meinen Werken, gleich wie Gott längst in seine Ruhe eingegangen ist, zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. Also Werkgerechtigkeit und Gewerkschaften gibt es bald nicht mehr vor Gott. Gar keine Leistung mehr.
Wir sind auch katholisch.
Bitte schön.
Wir sind doch katholisch. Wir tun doch gut die Werke als Katholiken.
Wer sagt mir das? Ich verstehe es nicht.
Wir tun gute Werke als Katholiken. Wir sind doch katholisch.
Oh weh. Ja, noch. Gott ist auch da nicht in Verlegenheit, an sein wunderbares Ziel zu kommen. Ja, ich muss ja auch an mein Ziel kommen. Dieses Viertel nach neun.
Ja.
Ja, vielleicht noch 2 Minuten.
Aber Und nicht länger, dann ist das Band zu Ende.
Wie meinst?
Dann ist das Band zu Ende. 10 Minuten kannst du noch sprechen.
10 Minuten reicht noch.
Ja, das reicht.
Danke dir.
Ja.
Ja. Gut. Ja. Im Galaterbrief, ganz gewaltig. Die sind ja auch wieder unter das Gesetz gerutscht, verführt worden. Paulus schreibt ihnen sehr deutlich. Und kommt dann zu einem Höhepunkt, wo er die Frage stellt, warum nun das Gesetz? Nachdem er festgestellt hat, die Verheißungen, die Gott dem Abraham geschenkt hat, ohne jede Bedingung, geschenkt. Wird Gott dem Abraham erfüllen, wenn es ihm geschenkt hat, alles diese Verheißungen, ohne jede Bedingung von Seiten Abrahams zu forschen? Warum nun das Gesetz? Eine Begründung, es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, eigentlich dazwischen geschoben, zwischen die dem Abraham geschenkten Verheißungen und deren bedingungslosen Erfüllung wurde das Gesetz dazwischen hineingeschoben. Und zwar, Achtung, das Gesetz vom Sinai kommt nicht aus dem Herzen Gottes, sondern auf Anordnung von Engeln hin. Gott hat heiligen Engeln die Ehre gegeben in Bezug auf die Halsstarrigkeit dieses auserwählten Volkes Israel, Anordnungen ihm vorzuschlagen, auf welchem Weg diesem Volk da geschüttelt und gerüttelt, so dass sie nicht anders mehr können als auf den Wegen Gottes wandeln. Und dann kam das Gesetz vom Sinai zustande. Und jetzt, auf Anordnung von Engeln hin, in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Da steht das Wort Mittler. Kurz, das griechische Wort Mesites muss übersetzt werden mit dem feinen deutschen bekannten Begriff Abgeordneter. Der Franzose hat den Ausdruck Le Parlement, das Parlament, Engländer, Parlament. Also, ein Abgeordneter ist dann ein Abgeordneter, weil er der fähigste Sprecher einer ganzen Menge, einer ganzen Partei ist. Wenn ich jetzt einen Wunsch meiner lieben Frau, ich soll doch mal mit den zwei Brüdern sprechen, die Krach haben miteinander, hingehe und das zu tun versuche, bin ich dann ein Abgeordneter meiner Frau. Blöd. Nein. Aber habt ihr in Deutschland auch ein Abgeordnetenhaus? Das sind die fähigsten Sprecher der jeweiligen Partei. Partei hat die ausgewählt, um an höchster Stelle ihre Interessen zu vertreten. Und so ist das griechische Wort zu übersetzen. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten. Ja? Von diesen Engeln, die das Gesetz beraten haben, unter Kontrolle Gottes. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten, jetzt verstehen wir. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einer Einzelperson gesandt, Gott aber ist eine Einzelperson. Also lehnt Gott hundertprozentig ab, dass dieses Gesetz von ihm komme. Er ist einer Und das war ein Abgeordneter von vielen heiligen Engeln, die das Gesetz angeordnet haben. Ja. Und da Gott himmlische Majestäten zu Göttern erhoben hat, zu Söhnen Gottes, bleibt die Schrift sich treu und da werden Engelfürsten als Gott angeredet. Israels, wenn es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bitte, Götter steht da, nicht Götzenbilder. Wir sind ja betrogen von der Sonntagsschule her. Es gibt keine Götter. Eine Lüge, die der Satan in die ganze Gemeinde der Christen hinein verborgen hat. So. Und ihr Haus Israel sollt nicht einem Gott El Einzahl der Nationen dienen, weil Gott diese Götter auch über die Völker auf der Erde eingesetzt hat. So. Gewaltige Dinge. Also das Gesetz, ist das eine Feststellung, dass Gott klar bezeugt, ja bitte, diese Worte mit Mittler übersetzt, hat ein Mathematikstudent, Theologiestudenten geforscht in theologischen Bibliotheken, wie kann dieses Wort vernünftig verstanden werden? Keine hat einer von denen bezeugt. Was er geforscht hat, nichts. So abgeordnet, dass Gott, der Allerhöchste, der Gott der Götter, sagt, von diesen heiligen Göttern, die satanischen werden auch Götter genannt, denn Gott, der Höchste, unser wunderbarer Gott, ehrt seinen Erzfeind, Satan, Teufel, Schlange, Drache, bis heute mit seinem eigenen Gottesnamen, griechisch Theos. Er ist der Fürst und der Gott dieses bösen Zeitalters, steht so geschrieben. Jawohl. Unser Gott nennt ihn noch so. Ja, wenn Gott diesen Erzfeind Gottes mit seinem eigenen Gottesnamen ehrt, darf er dann andere heilige Engel auch zu Göttern machen und sie wirken lassen. Bitte, liebe Geschwister, sind wir da bei Altweiberfabel angelangt oder bei Sonntagsschulmärchen oder weiß was für Dingen? Nein. Überragend, aber nur dem Apostel Paulus anvertraut. Wenn wir in Galater 5 noch abschließend von Paulus lesen dürfen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. 2. Dreiergruppe, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. 3. Dreiergruppe, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind 9 Stücke. In diesen 9 Stücken der Frucht des Heiligen Geistes ist kein Atomkernmittelpunkt, keine Idee, kein Gerüchchen von irgendetwas von Gericht oder Zorn oder Hass oder Zerstörung oder Zornschalen oder, ihr versteht. Das sind alle nur die Wesensmerkmale des Heiligen Geistes, die ruhen in den Tiefen der Gedanken des Herzens Gottes, unseres Vaters. Und im 2. Timotheusbrief, letzter Brief des Apostels Paulus, schreibt Paulus, Timotheus,
du stehst, bist versetzt durch die Gnade Gottes in die Liebe, die in Christo Jesu ist. Das ist auch schon, die ist betont im Griechischen. Und wir haben den Glauben bekommen, der in Christo Jesu ist. Und wir besitzen das Leben, das in Christo Jesu ist. Das unauflösliche Gottesleben. Und so fährt er weiter und dann am Schluss. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Ja. Und sagt dann, ich weiß jetzt, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat Gott uns schon längst geschenkt, aber da wird er noch gekrönt um seiner Treue willen. Nicht aber ich, sondern alle von uns, die die Erscheinung Jesu Christi anlässlich der Entrückung sehnend lieben, liebend erwarten, werden auch gekrönt. Und wer das nicht, Gott, habe ich einen letzten Trost für Bruder Muhl, wenn der nicht gekrönt würde, ja, weil er nicht so den Herrn Jesus liebend erwartet hat, wie er sollte, dann steht wieder im alten Buch geschrieben, so dürfen wir das Gesetz lesen, dem Geiste nach, nicht dem Buchstaben nach, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Dann ist auch dem Bruder Muhl noch eine Krone ganz sicher. Amen.